Senckenbergs Secret Service. Das klingt nach verspiegelter Sonnenbrille und Knopf im Ohr, nach Personenschutz und Kriminalitätsbekämpfung. Aber all diese Assoziationen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, führen in die Irre. Senckenbergs Secret Service hat mit der US-amerikanischen Behörde, die den Präsidenten und hochrangige PolitikerInnen schützt, nur eins gemeinsam. Es geht um Arbeit, die im Verborgenen gemacht wird. Die im Fall der Senckenberg-Gesellschaft für Naturforschung lange übersehen oder sogar in voller Absicht verschwiegen wurde. Die Arbeit von Frauen nämlich. Sie haben das Museum und seine Geschichte maßgeblich mitgeprägt, aber ihre Namen tauchen in vielen Fällen nirgends auf. Von vielen dieser Frauen existiert kein einziges Bild. Dabei gab es Frauen bei Senckenberg von der ersten Stunde an. Jetzt wird ihr Wirken sichtbar gemacht. Seit 2025 nämlich erforscht und dokumentiert ein interdisziplinäres Team im Projekt mit dem Namen Secret Service genau diese Personen, die Senckenbergerinnen. Über diese Frauen und wie ihre Arbeit aus dem Verborgenen ans Licht geholt wird, wollen wir sprechen in dieser Folge von Erdfrequenz, dem Podcast der Senckenberg-Gesellschaft für Naturforschung. Und ins Studio gekommen ist dafür die Projektleiterin, Luisa Kapp. Schön, dass du da bist. Herzlich willkommen.
Vielen Dank, dass ich da sein darf.
Ja, wir freuen uns sehr. Vielleicht als erste Frage, Secret Service, wer hat sich den Projekttitel überlegt?
Der Projekttitel geht noch auf vor meiner Zeit zurück. Das Projekt ist eigentlich aus dem Diversity-Komitee bei Senckenberg entstanden, das sich darüber Gedanken gemacht hat, dass die Frauen bei Senckenberg historisch natürlich ein bisschen zu kurz gekommen sind, wie es in jeder Institution in Deutschland, Europa und eigentlich weltweit ist. Und daher kam die Idee Secret Service, man holt diese Frauen aus dem Verborgenen und man beleuchtet ihre Arbeit.
Und Service ist natürlich wahrscheinlich auch ganz ernst gemeint, ne? Als sozusagen Dienstleistung, Mitarbeit, die haben sich in den Dienst von Senckenberg und etwas Höherem gestellt.
Auf jeden Fall. Also wir reden hier nicht nur von kleinen Arbeiten, sondern wirklich zum Teil von Knochenjobs, von grundlegender Arbeit, die Wissenschaft ermöglicht hat. Also sehr, sehr fundamentale Aufgaben für den wissenschaftlichen Betrieb. Deswegen ist Service auch ein sehr, sehr passender Begriff für das, was diese Frauen geleistet haben.
Jetzt muss ich ein bisschen schmunzeln bei Knochenjobs, weil das bei Senckenberg natürlich immer doppelt belegt ist.
Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall.
Also manche haben tatsächlich mit Knochen gearbeitet, andere haben Arbeit geleistet, die auf ihre Knochen ging.
Ja, beides.
Beides. Vielleicht mal aus deiner professionellen Sicht, und du bist Historikerin,
ja.
Richtig?
Genau.
Was ist die Zielsetzung des Projektes? Also ein bisschen hast du gerade schon gesagt, aber ihr seid ja sehr klar unterwegs damit, was ihr erreichen wollt.
Genau. Also man kann sich vorstellen, bei wissenschaftlichen Institutionen werden im Regelfall eigentlich die Männer erinnert. Wir sprechen hier von den Genies, die Forschung vorantreiben. Und was selten beleuchtet wird, sind die Netzwerke im Hintergrund und auch die Frauen im Hintergrund. Wir sprechen hier auch vom sogenannten Matilda-Effekt, der eben auch besagt, dass Frauen historisch gesehen immer im Hintergrund standen und aus der Geschichtsschreibung, vor allem in der Wissenschaftsgeschichte, ausgelöscht wurden.
Warum Matilda?
Es geht auf die Suffragette Matilda Jocelyn Gage zurück, die schon Ende des 19. Jahrhunderts anmerkte, je mehr Frauen arbeiteten, desto mehr profitieren die Männer drumherum, aber sie erhalten nie Anerkennung für diese Arbeit. Und deswegen hat eine Historikerin zu Ehren von Matilda Jocelyn Gage, die das so treffend festgesetzt hat, dieses Phänomen den Matilda-Effekt genannt.
Suffragetten war also die in England,
genau,
die Frauen,
ja,
die sich eingesetzt haben,
ja,
für
Rechte von Frauen und auch vor allem für das Wahlrecht von Frauen. Genau.
Wer steht denn als Team hinter dem Projekt? Also du bist die Leitung als Historikerin, du kommst auch inhaltlich aus diesem Bereich, ne? Erzähl
genau
mal kurz, was du mitbringst.
Genau, also ich habe in England, in Oxford, in Geschichte promoviert und habe mich schon früh der Frauengeschichte verschrieben, weil ich finde, es ist einfach immer noch ein Forschungsbereich, der viel zu wenig beleuchtet wird. Und so bin ich dann auch zu diesem Projekt gekommen, weil ich es unglaublich wichtig finde, gerade in der heutigen Zeit eine inklusivere Geschichtsschreibung zu erreichen. Und da sind Frauen auf jeden Fall die Akteure, die am wenigsten beleuchtet sind, neben eben anderen Minderheiten. Und so erreichen wir dann eben auch von der Wissenschaftsgeschichte ein schöneres, inklusiveres, vollständigeres Bild.
Wie habt ihr das Projektteam aufgesetzt? Also es ist auch ein Kooperationsprojekt mit der Goethe-Uni?
Genau, ja. Also es sind viele Akteure in diesem Projekt verstrickt. Die Projektleitung liegt bei Julia Sigwart in der Malakologie bei Senckenberg, die sich auch im Diversity-Komitee eben bei Senckenberg sehr stark macht und für sie dieses Projekt eingesetzt hat. Ich bin praktisch die Historikerin bei Senckenberg, die Forschung eben leitet, und wir haben eine Kollaboration mit der Wissenschaftsgeschichte an der Goethe-Uni. Hier haben wir Annette Warner, die den Lehrstuhl für Wissenschaftsgeschichte innehat, die eben auch die fachliche Beratung noch hat. Und dann haben wir aus einzelnen Standorten eben beratende Personen dabei. Wir haben sogar jemanden aus Chicago, aus dem Museum beraten dabei, dass wir wirklich ein schönes Projekt zusammenziehen können mit vielen verschiedenen Perspektiven, international, wissenschaftlich, geschichtlich.
Und ihr habt untersucht und euch so versucht, am Anfang einen Überblick zu verschaffen, ne? Was für Frauen gab es da und wie kategorisieren wir das auch?
Mhm.
Und am Ende einen Überbegriff geschaffen, den habe ich in der Anmoderation schon genannt, aber erzähl mal, warum es zu dem kam.
Genau, also allein die Begrifflichkeit ist bei diesem Projekt schon sehr, sehr schwierig einzugrenzen, weil natürlich, wenn man bei einem Forschungsinstitut an Frauen denkt, denkt man natürlich, ja, Wissenschaftlerin, Forscherin, den Begriff. Jetzt muss man aber dran denken, Frauen konnten in Frankfurt erst ab 1908 studieren. Und um zu promovieren und natürlich den Titel Wissenschaftlerin dann zu haben, braucht es ein Studium. Das wurde Frauen lange Zeit versagt. Und aber auch natürlich vor 1908 gab es schon Frauen, die sehr aktiv bei Senckenberg geforscht haben und mitgearbeitet haben. Also standen wir so ein bisschen vor dem Problem, naja, was für einen Begriff benutzt man? Und wir haben uns für den Begriff Senckenbergerin entschieden. Und hier ist das Kriterium einfach, dass die Frauen bei Senckenberg in irgendeiner Form mitgearbeitet haben und am wissenschaftlichen Treiben teilgehabt haben. Hier reden wir eben von technischen Assistentinnen, damals noch Museumslaborantinnen genannt. Wir reden hier von Forscherinnen und Wissenschaftlerinnen, aber auch von Ehrenamtlichen, von Sammlerinnen, Spenderinnen, Ehefrauen. Eigentlich allen Frauen, die schon sehr viel mitgearbeitet haben, aber auch allein durch die Begrifflichkeit eben ausgeschlossen wurden. Und daher kam diese Entscheidung, sich auf Senckenbergerinnen eben zu fokussieren.
Jetzt gehen wir gleich rein und gucken uns ein paar dieser Frauenprofile, Frauenpersönlichkeiten gezielt an. Aber sag doch noch einmal, welchen Zeitraum ihr überblickt.
Mhm. Genau, also so die erste Frau, die in dem Projekt verankert ist, ist Mirian, die hauptsächlich als Blumenmalerin erinnert wird, aber eben auch Entomologin war. Maria Sibylla Mirian, genau, ja. Als Frankfurterin, die auch einen Teil ihrer Sammlung an Senckenberg übergeben hatte. Also eins der ihrer Bücher ist in Münchenberg. Und vom Zeitrahmen fängt das eben da an, bis heute.
Und wann war das?
Also es fängt an mit Maria Sibylla Mirian. 1647 in Frankfurt geboren, als Blumenmalerin erinnert, aber eben auch Entomologin. Und der Endpunkt ist eigentlich relativ offen. Also wir reden auch mit Frauen, die eben noch leben. Also das einzige Kriterium ist hier, dass die wissenschaftliche Karriere abgeschlossen ist. Das macht meinen Job als Historikerin ein bisschen einfacher, dass man so die Gesamtkarriere beleuchten kann.
Also überblickt ihr im Grunde 350 Jahre?
Genau, ja.
Ja. Und bevor wir jetzt genau reinsteigen, noch einmal, ihr habt, wenn ich richtig informiert bin, so wie Kategorien geschaffen, wie kleine Schubladen, ne, in die man, Schublade ist ein böses Wort, aber so Kategorien, in die man die Frauen einsortieren kann, jenseits, also eine davon ist nur Forscherin, Wissenschaftlerin.
Mhm, genau.
Welche Gruppen gibt es noch?
Genau, also das ist eben eine der schwierigen Sachen, weil man hat dann eben diese 50 Frauen plus minus, die wir beleuchten.
Was, wenn ich kurz einhaken darf, nicht heißt, dass es nur 50 gab, aber das ist euer Ziel, zu sagen, 50 greifen wir uns raus. Und da gibt es eine Tiefenrecherche und zu denen versuchen wir alles zu veröffentlichen.
Einfach aus Zeitgründen haben wir uns gesagt, mit 50 fangen wir erstmal an.
Ja.
Das ist schon genug Arbeit für mich, aber da haben wir uns ein paar Unterkategorien überlegt, einfach um das auch besser erzählen zu können, Gemeinsamkeiten zwischen den verschiedenen Frauen zu finden. Und hier gibt es natürlich die Gruppe Forscherin oder Wissenschaftlerin. Eben Frauen, die dann wirklich auch forschen konnten, weil sie die Möglichkeit hatten zu studieren. Es gibt die Kategorie die Ermöglicherin. Hier fällt dann auch Spenderin, Sammlerin, Museumslaborantinnen rein. Wir haben eine schöne Kategorie, die heißt die Abenteurerin. Also hier geht es in die Welt der Forschungsexpeditionen, wo eben Frauen auch oft begleitend dabei waren und sehr viel Feldarbeit geleistet haben, aber nicht als Forscherin erwähnt wurden. Genau, und natürlich die Gruppe, die Botanikerin. Hier haben wir Maria Sibylla Merian aus Frankfurt, Luise von Panhuys und Elisabeth Schulz.
Das heißt, die habt ihr aber sozusagen nochmal separat beleuchtet. Ein paar davon waren wahrscheinlich auch Wissenschaftlerinnen. Also es gibt so Überlappungen der Kategorien.
Genau, es gibt auf jeden Fall Überlappungen der Kategorien. Das ist nur so ein bisschen, damit man die Geschichten besser erzählen kann oder dass sie, um die nochmal anders greifbar zu machen. Weil als man ist ja schon so ein bisschen schuldig, man denkt ja auch in Kategorien und dann kann man sich das einfach besser greifen.
Mhm. Ja. Weil Ermöglicherinnen waren wahrscheinlich am Ende natürlich alle auch.
Ja, natürlich, so, auf jeden Fall. Ja.
Das Wort breit gefasst.
Ja.
Ich würde jetzt gern ankündigen, dass wir 2 Folgen auf jeden Fall machen zu den Frauen, weil eine reicht einfach nicht aus und wir wollen natürlich in ein paar Frauenbiografien in die Tiefe reingucken. Da gibt es viel Spannendes zu erzählen. Wir arbeiten uns chronologisch vorwärts, haben wir uns überlegt, durch die Zeit und fangen also ganz früh an. Nicht so früh wie Maria Sibylla Merian, aber mit einer anderen ziemlich wichtigen Frau, die ganz am Anfang stand, als Senckenberg, aufgrund der Person Senckenberg, erst sozusagen in den Startlöchern stand und die Stiftung gegründet wurde dann irgendwann. Wir wollen reden über Johanna Rebecca Senckenberg. Wer war diese Frau?
Johanna Rebecca Senckenberg, geborene Riese, wurde 1716 in Frankfurt geboren. Und sie war die Tochter einer sehr wohlhabenden Juwelierfamilie und war auch das Nachbarskind von Senckenberg selbst. Und so bestand schon immer so eine Verbindung zwischen den beiden Familien. Und durch ihren Großvater wurde die Ehe so ein bisschen arrangiert. Und Johanna Rebecca hat schon früh gesagt, ja, wenn sie ihn nicht als Ehemann bekommt, dann möchte sie auch nicht heiraten.
Wie viel jünger war sie denn als er? Also waren die als Kinder irgendwie schon Kinderfreunde? Nee, der war älter, ne?
Genau, er ist 9 Jahre älter. Also die Familien haben sozial miteinander verkehrt, aber es ist wahrscheinlich, haben sie nicht miteinander gespielt, weil er doch ein bisschen älter war als sie. Und eigentlich, wie gesagt, wollte sie Nonne werden. Aber als dann diese Ehe im Raum stand, hat sie sich gesagt, okay, ich kann mir vorstellen, ihn zu heiraten oder ich heirate gar nicht.
Wir sind Beginn des 18. Jahrhunderts.
Genau.
Frankfurt Zentrum, ja. Also Tönnesgasse oder so, da irgendwie in der Ecke, ne?
Genau, also beide Familien, die Familie Senckenberg und die Familie Riese, wohnten in der Hasengasse. Das ist ganz in der Nähe von der heutigen Zeil. Also es war damals noch nicht Zentrum, also die Zeil sah ja auch ein bisschen anders aus.
Die Zeil gab es so noch nicht.
Ja. Genau, ja, also genau.
Müssen sich jetzt das Ganze ohne H&M vorstellen?
Ja, da konnten sie noch nicht einkaufen, aber man konnte da schon in der Nähe in dem Juweliergeschäft von der Familie Riese einkaufen. Das war eine sehr wohlhabende Familie. Und beide Familien waren auch im Pietismus verordnet. Das heißt, da entstanden auch Verbindungen zwischen den beiden Familien und der Großvater von Johanna Rebecca hat dann diese Ehe in den Raum gestellt.
Pietismus heißt so eine Art zu glauben.
Genau, ja.
Ja, also genau. Sind die zusammen zur Kirche gegangen oder war das weiß man nicht.
Das weiß man leider auch nicht. Also man weiß von ihrer Biografie relativ wenig. Das Einzige, was man weiß, und das ist auch vielleicht so ein bisschen eine Vorwegnahme von den anderen Frauenbiografien, die kommen werden, wurde von ihrem Ehemann festgehalten. Mhm. Also ja, es ist wahrscheinlich, dass sie lesen und schreiben konnte aus einer wohlhabenden Familie. Aber selbst wenn sie ein Tagebuch geführt hätte, ist es unwahrscheinlich, dass ihr Tagebuch verwahrt worden wäre. Die Tagebücher von Senckenberg selbst wurden natürlich verwahrt. Mhm. Also hier und aus seiner Trauerrede hat man dann gute Quellen zu ihrer Person. Aber falls irgendwas von ihr da gewesen wäre, das wurde leider nicht erhalten.
Also alles, was man über sie weiß, weiß man in der Erzählung aus ihrem Mann.
Genau.
Die haben dann relativ spät geheiratet, also wollten eigentlich schon früher heiraten. Die Familie war so ein bisschen im Zwist darüber, dürfen die oder nicht. Ja. Und später dann war irgendwer, ich glaube der Großvater, gestorben, ne, der sich so dagegen gestellt hatte.
Genau, die Mutter, seine Mutter, ihr Vater, also es gab da sehr viele familiäre Widerstände. Genau, die waren dann beide gestorben und es stand dann sozusagen nichts mehr im Weg, diese Heirat. Und Senckenberg selbst beschreibt dann diese relativ kurze Ehe, die sie auch geführt haben, also auch nur wenige Jahre, bevor sie im Kindbett gestorben ist, als die glücklichste Zeit seines Lebens.
Also ja. Johanna Rebecca heiratet, wie alt war sie da? Also er war 9 Jahre älter, sie nicht so alt, die ist ja auch gar nicht alt geworden.
Nee, sie haben 42 geheiratet, also 26.
Insgesamt waren die nur ein paar Jahre verheiratet, ne? Sie bekommt dann ein Kind?
Mhm. Genau, ja, eine Tochter.
Ja.
Die Tochter stirbt dann leider auch ein paar Jahre später. Also bei Senckenberg selbst, es sind alles sehr traurige Geschichten eigentlich mit seinen Ehefrauen, seinen Kindern. Eigentlich jeder stirbt. Das ist, also er tut einem wirklich leid. Aber er sagt selbst, also in dieser kurzen Ehe auch, hat er so eine Prägung auch durch Johanna Rebecca erfahren. Also was Nächstenliebe angeht. Sie hat komplett ihren Wohlstand abgelehnt, obwohl sie natürlich sehr vermögend war und ein sehr gutes Erbe erhalten hat. Auch ungewöhnlich, hat keinen Schmuck getragen, obwohl sie aus einer Juwelierstochter, genau, tatsächlich nur einen kleinen Trauerring. Weil sie hatte schon früh, das ist auch ein bisschen skurril, sie hatte schon früh Vorahnung von ihrem Tod. Und hat jeden Montag von Schülern ein Chorlied, ein Sterbelied, praktisch vor ihrem Haus singen lassen. Also als, damit sie schon mal ins nächste Leben gut begleitet wird. Und hat immer gesagt, das steht auch auf ihrem kleinen Trauerring, es ist nicht sterblich, das, was ich wünsche. Also es war ihr immer ein Anliegen, das, was sie hat, nicht zu verbrauchen, sondern eher sich auf das nächste Leben vorzubereiten, auf die Nächstenliebe zu konzentrieren, anderen Menschen zu helfen. Und da wurde Senckenberg auch sehr geprägt davon.
Also mit Anfang 20 hat sie eigentlich schon gesagt, ich werde nicht alt.
Mhm,
ich habe
genau,
irgendwie
ja.
so ein Gefühl, ich werde nicht alt. Ja. Und hat diesen Ring prägen lassen ja. und dann diese große Inszenierung einmal die Woche abgehalten mit dem Trauerlied vor der Tür. Also
genau.
mag man sich ja gar nicht so richtig vorstellen. Was sie aber mitgebracht hat in die Ehe, war einerseits eine ganz andere Haltung, als Senckenberg sie vorher hatte. Und eine Menge Geld.
Genau, ja. Also man sieht es so ein bisschen an seinen Tagebüchern, worüber er davor, vor der Ehe geschrieben hat.
Es war eher so ein Dandy, oder?
Ja, so ein bisschen. So ein bisschen könnte man bestimmt sagen. Also es geht sehr oft auch um seine Perücke, tatsächlich. Aber trotzdem natürlich, er war auch im Pietismus aktiv. Also er hat sich schon diese Gedanken gemacht. Diese wurden dann in ihr, man könnte sagen, nochmal gebündelt.
Welche Gedanken sind denn das, die er sich dann so eben, pietistisch gemacht hat?
Genau, also eben Nächstenliebe, anderen zu helfen. Auch das, was ihn daran dazu inspiriert hat, auch diese Stiftung zu gründen. Es kam ja auch aus so einem tiefen Gedanken der Nächstenliebe, Frankfurter Bürgern zu helfen. Und daraus ist dann eben diese Dr. Senckenbergische Stiftung entstanden. Wobei man auch sagen muss, und hier kommt Johanna Rebecca wieder ins Spiel, dass über ein Drittel der Stiftungssumme aus ihrem Erbe stammt. Also sie hatte auch monetär einen sehr, sehr großen Anteil an dieser Stiftung.
Also wenn man weit gehen wollte, würde man sagen, ohne sie und ihr Geld wird Senckenberg möglicherweise heute nicht geben. So. Also das ist jetzt sehr
genau,
weit gesprungen.
Es ist nicht unwahrscheinlich, weil also er, wie gesagt, man kann sich da auch sehr auf die Quellenlage beziehen, auf seine Tagebücher, wo er und auf seine Trauerrede, die er auf sie gehalten hat, wo er explizit sagt, sie lernte, andere Gutes zu tun nach ihrem Exempel. Und damit hat er auch sich selbst gemeint. Also sie hat ihn da wirklich sehr unterstützt, geprägt. Sie haben sich sehr viel über Nächstenliebe unterhalten, das nächste Leben, wie man sehr sparsam lebt. Er hat auch sehr viele Bücher einfach mit den Haushaltsausgaben geführt. Da sieht man auch, wie wenig sie ausgegeben haben. Und wie wenig sie eigentlich zum Beispiel an Lebensmitteln verbraucht haben. Es gab sehr oft Brot und Käse als Abendessen, was für den Stand eben auch relativ ungewöhnlich ist.
Also oder die hätten eigentlich von ihrem Geld in genau. Saus und Braus leben können. Ja. Sie hätte sich behängen können mit Schmuck, ja. Loch und Nöcher, hätte sie ja nur in den Laden vom Papa ja. gehen müssen.
Genau, ja.
Die hätten, keine Ahnung, Hof halten können, mhm. jeden Tag oder ja. so mit Gänsebraten und ja. Pipapo, haben sie aber nicht gemacht,
genau.
weil Johanna Rebecca vor allem gesagt hat, nee, das ist für sie nicht der Sinn des Lebens, sondern sie wollte für die Nachwelt was genau. dalassen und war auch in so einer Haltung eigentlich unterwegs.
Genau,
ne?
Genau, ja. Sie hat spezifisch gesagt, dass sie eben ja, dass das ablehnt, um näher an Gott zu sein. Dass ihr das sehr wichtig ist, dass man eben sehr moderat lebt, um eben anderen ein gutes Exempel zu sein, weil sie hat ja alles, was sie braucht, auch wenn sie sehr, sehr bescheiden lebt. Ihr fehlt es ja an nichts.
Und augenscheinlich, also das habt ihr ja euch nicht ausgedacht, mhm. sondern aus den Tagebüchern von Senckenberg hat sie damit bei ihm einen mhm. tiefen Eindruck hinterlassen genau. und ihn sozusagen auch geprägt. Ne? Also genau. aus dem Typen, der sich anfänglich ziemlich viele Gedanken über seine Perücke gemacht hat und wie er so ausschaut.
Ja, also nicht nur Gedanken.
Genau, also ich spitze jetzt bewusst zu. Ich bin ja. die Moderatorin, ich darf das. Du kannst dann gerne immer abdrängend ja. Und genau eingreifen. Wurde aber einer, der irgendwie auch zunehmend nachgedacht hat darüber, wie kann man das für die Nachwelt sichern, was können wir für Frankfurt und für alle anderen Menschen noch mit tun. Und ich weiß gar nicht, wisst ihr, ob diese Stiftungsidee, gab es die vorher schon oder ist die in dieser Zeit geboren? Weiß man sowas?
Das ist relativ schwierig zu sagen. Also es kann ja durchaus sein, dass er zu der Zeit der Ehe schon den Gedanken der Stiftung hatte und es dann erst viel später umgesetzt hat. Was natürlich mit reinspielt, ist, dass er keine überlebenden Erben hatte. Also, dass sowohl seine drei Ehefrauen als auch seine beiden Kinder alle weit vor ihm gestorben sind. Und es dann auch niemanden gab, dem er dieses Geld hinterlassen konnte.
Ja.
Deswegen, also, es ist sehr schwierig zu beantworten.
Also jetzt mal durch die Zeit gegangen. Mhm. Johanna Rebecca heiratet den Senckenberg. Die kriegen gar nicht so lange danach dann eine Tochter. Mhm,
genau.
Sie stirbt noch im selben Monat, irgendwie
genau, ja.
möglicherweise
kurz darauf.
Wahrscheinlich
ja.
im Kindbett in irgendeiner Form. Und er erbt das
ja.
Geld.
Er erbt das Geld, genau.
Sie hatte diesen Tod schon lange vorhergesehen in irgendeiner Form, wenn mhm. man das jetzt so lesen
genau.
will. Und er heiratet relativ schnell neu.
Genau, und zwar auch eine sehr gute Freundin von Johanna Rebecca. Katharina Rebecca, also wir bleiben im ähnlichen Namenskonzept.
Auch das noch.
Katharina Rebecca Senckenberg, die, wie gesagt, eine sehr gute Freundin von ihr war und die sie ihm auch für die zweite Ehe empfohlen hatte.
Also Johanna Rebecca hat noch, bevor sie gestorben ist,
ja.
sozusagen Mann, ihre Nachfolgerin ausgesucht.
Genau, ihren Mann ihrer Freundin vermittelt, damit sie wusste, dass ihr Kind auch gut versorgt ist. Das ist ja dann auch nicht immer eine Heirat aus Liebe zu der Zeit, sondern es ging darum, ja auch eine Haushälterin zu haben, jemand, der sich um das Kind kümmert und alles, was drumherum eben gehört. Und das war dann, nehme ich an, eine sehr pragmatische Entscheidung. Also von allen drei Ehefrauen hat nur Johanna Rebecca eine Trauerrede bekommen von ihm. Also da lässt sich vielleicht so ein bisschen abschätzen, dass es eigentlich eine Heirat aus Liebe war und dann vielleicht die anderen Entscheidungen eher pragmatisch waren.
Katharina Rebecca bringt mhm. auch Geld mit?
Ja, es stammte auch aus seiner sehr wohlhabenden Familie.
Also doppelt und dreifach gut ausgesucht von Johanna?
Ja. Genau, brachte auch Geld mit und starb dann auch kurz nach der Eheschließung. Und erst starb die Tochter aus erster Ehe, dann hat sie einen Sohn zur Welt gebracht, dann starb die zweite Ehefrau und der Sohn. Also ja, dann
dem Senckenberg sind alle weggestorben und dann genau. hat er noch eine dritte Frau
gehabt. Und dann gab es noch eine dritte Ehefrau. Aber von den ersten beiden Ehefrauen hat er ein beträchtliches Erbe bezogen. Beides Erbe von diesen Ehefrauen ging in die Stiftungssumme ein.
Und ich finde, um der, dieser ganzen Geschichte, die macht noch so einen Zirkelschluss am Ende. Ne? Eigentlich ist es fast so, wie man das in Büchern liest und sich gar nicht ausdenken kann, weil er lässt sich beerdigen in...
Ja, in dem Brautkleid der ersten Ehefrau.
Es also von Johanna
Rebecca. Von Johanna Rebecca, ja. Genau. Es ist nicht ganz so skurril, wie es sich aus heutiger Perspektive anhört. Aber er hat natürlich dann dieses Brautkleid, was auch nicht aussieht wie ein heutiges Brautkleid mit sehr viel Tüll und Glitzer, sondern was eigentlich nicht unbedingt zu unterscheiden ist von einem normalen Kleid der Zeit, aber was eben zur Eheschließung meistens nur angefertigt wurde oder eben das beste Kleid einer Person war.
War es weiß? Weiß man das?
Das weiß man leider nicht, ist allerdings unwahrscheinlich zu der Zeit. Also nicht auszuschließen, aber wahrscheinlich unwahrscheinlich. Daraus hat er sich eben ein Totengewand anfertigen lassen. Also ist auch nicht eins zu eins das Kleid, sondern zumindest umgenäht. Aber er ist ja deutlich nach ihr gestorben. Also er ist 1772 gestorben und sie ist 1743 schon gestorben. Das heißt, er muss das Kleid ja auch schon sehr lange aufbewahrt haben. Also ein bisschen, genau, ein bisschen skurril ist es. Aber ich glaube, das Bild, das man heute hat, dass wirklich dieser Mann dann in so einem Prinzessinnen-weißen Kleid mit Glitzer vergraben wurde, das ja.
Dieses Bild streichen Sie, liebe Zuhörende, gleich wieder aus Ihrem Kopf. Ganz so war es nicht.
Ja.
Trotzdem hat er im Grunde fast 30 Jahre das Hochzeitskleid seiner ersten Frau aufgehoben, durch diese anderen Ehen mit im Schrank hängen lassen oder so.
Genau.
Und bewusst entschieden, das umarbeiten zu lassen zum eigenen
wahrscheinlich Kleid. Wahrscheinlich. Also es ist auch ein bisschen traurig, weil er hat von den Ehefrauen und von den verstorbenen Kindern jeweils nach deren Tod Ölporträts anfertigen lassen. Und es ist überliefert, dass er die in seinem Wohnzimmer in der Hasengasse, zu den drei kleinen Hasen hieß das Haus, aufgehängt hat. Und dann ja von seinen verstorbener Familie eben umringt war und da dann eben in seinem Wohnzimmer saß. Also es ist auch immer, finde ich, für mich ein sehr emotionales, trauriges Bild dann, das bei ihm entsteht.
Jetzt sind wir sehr bei ihm. Ich würde gerne aber noch mal den Scheinwerfer auf die richten, die ja zu lange sozusagen nicht im Rampenlicht stand. Johanna Rebecca Senckenberg in dem Fall. Unter welchem Label würdet ihr sie denn jetzt führen? Also ist sie eine Ermöglicherin oder was ist sie?
Ich würde auf jeden Fall sagen, dass sie eine Ermöglicherin ist, weil sie einmal sehr in seine Gedankenwelt mit eingespielt hat. Sie war nicht in der Position, wo sie eben selbst eine Stiftung hätte gründen können. Aber eben, es ist ja belegt, dass sie ihn zumindest in seinem Gedankengut geprägt hat. Deswegen würde ich auf der einen Seite sie da als Ermöglicherin sehen.
Und sie hat ihn ausgewählt.
Und auf der zweiten Seite natürlich der finanzielle Aspekt, der nicht vernachlässigen ist, dass eben über ein Drittel dieser Stiftungssumme aus ihrem Erbe eben stammte. Und natürlich aus dem Erbe der zweiten Ehefrau.
Jetzt ist die Quellenlage für euch ja manchmal ziemlich schwierig. Wie ist es denn in dem Fall? Was sind eure Quellen und wie schwierig oder leicht in dem Fall war das?
Ja, also zu den Quellen in diesem Fall, es ist relativ schwierig und lässt sich eigentlich nur aus den Männern in ihrem Umfeld zusammensetzen. Also der Großvater von Johanna Rebecca war eine der prägenden Figuren im Frankfurter Pietismus, Christian Fende. Über den gibt es Literatur-Lexika-Artikel, wo dann die Familie auch so ein bisschen erwähnt wird. Über Johann Christian Senckenberg gibt es natürlich Literatur. Hier ist sie auch in Nebensätzen, in Fußnoten erwähnt. Natürlich kann man auch hier auf Geburtsurkunden, Taufurkunden, Sterbeurkunden zurückgreifen, wo man auch ein paar familiäre Informationen bekommt. Aber man muss sich vorstellen, das sind natürlich auch alles nur Dokumente. Also man bekommt ja dann keine Informationen über das Geburtsdatum, wie eine Person war. Und das ist eigentlich das Schwierigste an dieser Arbeit, wenn man nichts von der Person selbst hat. Und hier war die wichtigste Quelle eigentlich die Trauerrede, die Johann Christian Senckenberg auf Johanna Rebecca gehalten hat, wo er das alles nochmal ihr Zusammenleben beschrieben hat, ihr Wesen beschrieben hat, den Einfluss beschrieben hat, den sie auf ihn hatte. Und dass man da eben so ein bisschen, ja, am ehesten an ihre Person rankommt. Und das Leben der beiden lässt sich dann eben auch aus Haushaltsbüchern, aus seinen Tagebüchern rekonstruieren. Also da muss man häufig zwischen den Zeilen lesen, ein bisschen outside of the box thinking und sich das dann so ein bisschen zusammenreimen oder auf sie umlegen. Genau.
Also es ist eine Näherung natürlich?
Ja, es ist eine Näherung, aber am einfachsten wäre es natürlich, wir hätten ein Tagebuch von ihr, wo sie diese, oder Briefe oder irgendwas, wo sie ihre eigenen Erfahrungen beschreibt. Aber ja, das ist sehr, sehr ein Zeichen der Zeit, dass man eben das nicht hat.
Bis dahin, dass du vorhin gesagt hast, man weiß auch gar nicht genau, ob sie schreiben konnte. Also es ist davon auszugehen?
Ja, es ist davon auszugehen, aber es ist ja nichts von ihr überliefert.
Ja.
Ja, also, ja.
Ja. Sehr spannend, eine dieser ersten Senckenbergerinnen, die auch noch so hieß, mit Nachnamen.
Genau, ja.
Wer sie geheiratet hatte. Johann Christian.
Genau.
Springen wir mal weiter. Wen ungefähr so aus dieser ersten Anfangszeit heraus würdest du uns denn noch gern vorstellen? Welche andere Frau?
Ich glaube, wahrscheinlich würde ich dann 100 Jahre weiterspringen zu 1813 und Gräfin Luise von Boser, die nämlich auch eine der bedeutendsten Frauen für Senckenberg war.
Also in dem Fall nicht für Johann Christian.
Nicht für Johann Christian.
Der war schon tot.
Der war leider schon verstorben. Aber für die Senckenberg-Gesellschaft für Naturforschung. Denn wir haben hier eine sehr wichtige Finanziererin oder Ermöglicherin von Forschung, die dafür gesorgt hat, dass die Senckenberg-Gesellschaft für Naturforschung unabhängig bleiben konnte und frei von staatlicher Förderung.
Okay, das ist total spannend. Erstmal kurz, wer war Luise von Boser? Also du hattest einen Adelstitel und hattest Geld, sagst du, aber woher hatte sie das her?
Genau, also wir reden hier von der ältesten Tochter, unehelich geboren, von Wilhelm II. Von Hessen-Kassel und seiner Geliebten Emilie Ortleb. Zu dem Zeitpunkt ihrer Geburt waren sie noch nicht verheiratet, später haben sie geheiratet und sie wurde legitime Tochter. Ihre Mutter hat natürlich durch Wilhelm II. Eine sehr gute Versorgung erhalten und aus deren Erbe ging auch ein beachtlicher Betrag an Luise von Boser. Allerdings ihr Hauptvermögen hat sie durch sehr gute Investitionen verdient. Also sie hat sehr früh in Eisenbahnaktien zum Beispiel investiert zum richtigen Zeitpunkt und hat sich so ein sehr, sehr großes Vermögen daraus aufgebaut. Also war schon sehr früh sehr unternehmerisch begabt.
Also Anfang 19. Jahrhundert.
Genau.
Luise von Boser hat wahrscheinlich nicht im eigentlichen Sinne irgendwie, wie muss man sich deren Leben vorstellen? Also die hat ja nicht gearbeitet in irgendeiner Form wahrscheinlich, ne? Sondern, was war das also für eine Person, so Zeit ihres Lebens?
Genau, also man muss sich vorstellen, als uneheliche Tochter wächst man natürlich ein bisschen in einer prekären Lage auf, dass man vielleicht nicht die beliebteste Person bei der Öffentlichkeit ist, weil uneheliche, also Kinder oder die Geliebte von Wilhelm II. Emilie Ortleb war in der Öffentlichkeit keine beliebte Person.
Auch nicht, nachdem sie dann geheiratet wurde und Luise anerkannt als Kind? Das bleibt
leider
passend.
Leider nicht, genau, aha. Ja. Also da hat sie ein bisschen Widerstand erhalten, eben durch ihre Mutter, dass sie auf der Straße angegangen wurde oder beschimpft wurde. Aber natürlich wurde sie gleichzeitig auch in einem gewissen höfischen Umfeld erzogen. Also sie hat genauso eine sehr gute Bildung erhalten. Sie hatte Zugang zu den Künsten der Zeit. Also sie konnte sich sehr frei bewegen und bilden.
Wo haben die gelebt?
In Kassel sehr große Zeit, dann in Baden-Baden, also in sehr vielen verschiedenen Residenzen dann auch. Man ist dann immer so ein bisschen rumgezogen, hat hier den Sommer verbracht, dort den Winter, hier mal einen längeren Aufenthalt dazwischen geschoben, aber hauptsächlich in Baden-Baden in Kassel.
Auch die erwachsene Luise dann?
Wie? Die erwachsene Luise, die hat das mehr nach Frankfurt gezogen, nämlich durch ihren Ehemann auch Karl August von Boser. der dann auch mehr in Frankfurt angesiedelt war, auf dem Hofgut Goldstein bei Frankfurt. Mhm. Das gibt es auch heute noch zu besichtigen, wo eben die Gärten auch wunderschön angelegt wurden.
Also Goldstein ist da bei Schwanheim Süden.
Genau, Frankfurts, ja. Und auf diesem Hofgut konnte sie dann auch ihrer eigenen naturwissenschaftlichen Forschung nachgehen. Sie hat sich nämlich mit Singvögeln und Schmetterlingen befasst zu der Zeit.
Aha, also das war nicht nur Mäzenatentum, so genau. Nach dem Motto, hier ist mein Geld, ich will es irgendwo anlegen, Senckenberg Naturforschungsgesellschaft finde ich gut, sondern die hatte auch einen inhaltlichen...
Sie hatte auch einen inhaltlichen Bezug, also ein sehr großes Interesse. Es war ihr auch immer wichtig, die Künste, die Naturwissenschaften und vor allem auch Kindermedizin zu fördern. Also das sind ihre drei Bereiche, wo sie sich sehr stark eingesetzt hat. Aber die Liste ist sehr lang, was sie alles erreicht hat. Also sie hat Kirchen gefördert, sie hat Kinderhospitale gefördert, sie hat ein eigenes Museum gefördert, wo ihre eigene Kunstsammlung dann ausgestellt wurde.
Welches ist das?
Das gibt es heute leider nicht mehr. Also sie hatte auch ein eigenes Museum in Kassel aufgezogen, wo sie sich eben dann auch gezielt als eine der in eine Reihe von Männern einreihen wollte. Also wenn man sich ihre Porträts anschaut oder auch, wir haben eine Büste hier im Senckenberg-Museum im ersten Lichthof. Als ich Luise von Bose recherchiert habe, war es sehr, sehr schwierig, diese Büste zu finden. Weil wenn man diese Büste anschaut, ist sie sehr männlich gelesen.
Mhm.
Und das heißt, ich habe ihn nach dieser Büste gefragt. Und bis wir irgendwann darauf gekommen sind, das ist Luise von Bose. Aber es ist eben eine sehr männliche Porträtierung für diese Zeit eben.
Das heißt, an der Büste steht erstmal nicht dran, wer es ist?
Doch, es steht schon dran. Ja. Aber es ist natürlich so eingemeißelt. Also es ist, man muss schon wirklich, und es hängt relativ weit oben, das heißt, man muss schon genau hinschauen. Und wenn man einfach durchs Museum läuft und durchschaut, fällt es nicht unbedingt auf, dass wir es hier mit einer Frau zu tun haben. Aber das war auch so ein bisschen von Luise von Bose gewollt, weil sie wollte sich in diese Reihe bedeutender Männer einreihen und hat deswegen Institutionen auch immer hauptsächlich von ihrem Geld unter ihrem Namen gefördert.
Wann ging dieses ganze Geld dann an Senckenberg? Also und du hast ja nochmal gesagt, dass es in einer speziellen Zeit war und sehr wichtig in dem Moment.
Genau.
Also hat sie zu Lebzeiten?
Auf jeden Fall. Es gab verschiedene Schenkungen auch von Luise von Bose. Sie hat durchgehend immer wieder an Senckenberg gespendet, hat aber dann auch testamentarisch ihre Villa im Stadtzentrum von Frankfurt, Senckenberg, vermacht. Und das war ein Palais in der Neuen Mainzer Straße 42. Also auch in sehr guter Lage, dass Senckenberg dann über Jahre auch vermieten konnte, die Mieteinnahmen einstreichen konnte, aber auch Geldbeträge, um Forschungsreisen zu finanzieren. Sie hat einzelne Forschende finanziert, Forschungsequipment. Also da ist auch die Liste sehr, sehr lang, was sie an Senckenberg gegeben hat.
Und du hast jetzt vorhin gesagt, ihr Geld letztlich hat ermöglicht oder mit ermöglicht, dass die Gesellschaft unabhängig blieb.
Mhm, genau,
Inwiefern denn? Also was stand da auf der Kippe?
Naja, also so ein Betrieb muss ja natürlich irgendwie finanziert werden. Aus dieser Dr. Senckenbergischen Stiftung gingen ja sehr, sehr viele verschiedene Institutionen hervor. Und allein so eine Forschungsreise von einem Forschenden zu finanzieren, ist schon ein horrender Betrag. Und irgendwo muss das Geld herkommen. Also da gibt es natürlich bei Senckenberg sehr viele Frankfurter Familien, die auch gegeben haben. Aber Luise von Bose hat da wirklich einen enormen Betrag geleistet. Also.
Und also, weil du gesagt hast, es stand sozusagen zur Debatte, ob es staatlich wird. War das so? Oder?
Nicht explizit, aber weil Luise von Bose vorher eingeschritten ist. Aber es wäre ohne ihre Spende, also die wirklich alles übersteigt, was sonst gegeben wurde, utopisch gewesen, diese Gesellschaft unabhängig zu halten.
Also das heißt, sie war, die größte Einzelspenderin zu der Zeit, oder?
Ja.
Hast du eine Zahl?
Ist ein bisschen schwierig, weil es sind, ihre Spende beläuft sich auf 800.000 Mark testamentarisch. Jetzt denkt man 400.000 Euro, aber das ist ganz anders umzurechnen. Das Beispiel, das ich immer ganz gerne nenne, wenn man die Stiftungssumme von Senckenberg umrechnet für die Dr. Senckenbergische Stiftung und die Luise von Bose gegeben hat an die Senckenberg-Gesellschaft für Naturforschung. Wenn man das in eine Währung umrechnet, reden wir bei Senckenberg von 100.000 Geld, bei Luise von Bose von 70 Millionen Geld. Also da sieht man vielleicht so ein bisschen das Größenverhältnis, aber es ist, ja, also nach heutigem, wenn man es in heutiges Geld umrechnet, dann hört sich das noch gar nicht so viel an, aber das hängt ja auch so ein bisschen mit der Entwertung des Geldes zusammen oder was man damals eben für dieses Geld kaufen konnte.
Wie sind denn im Fall von Luise von Bose die Quellen? Also wie ist auch die Quellenlage?
Von ihr gibt es mehr tatsächlich.
Inklusive einer Büste sogar.
Ja, inklusive einer Büste. Es gibt Gemälde, es gibt Fotografien. Und von ihr dadurch, dass sie eben auch diese Adelsverbindung hatte und sich selbst sehr bewusst in diese Reihe bedeutender Männer eingereiht hat, dass sie da wirklich immer unter ihrem Namen agiert hat, in ihrem Namen Briefe geschrieben hat, ist es auch überliefert. Also wir haben sehr viele Briefe von ihr, von und an sie. Es gibt eine Biografie über Luise von Bose tatsächlich, die veröffentlicht wurde von Margret Lemberg, die sehr zu empfehlen ist. Genau, also da gibt es deutlich mehr Quellen, als wir bei Johanna Rebecca von Senckenberg gesehen haben, weil sie als Einzelperson dann als deutlich wichtiger erachtet wurde aus historischer, archivarischer Sicht und das dann eben aufgehoben wurde.
Du tingelst ja viel durch die Archive, um alle diese Quellen zu heben. In welchen Archiven liegt das denn über Luise von Bose? Ist ja wahrscheinlich nicht alles in einem, sondern...
Ja, also auch in sehr vielen verschiedenen Archiven. Das macht es auch ein bisschen schwieriger. Überall, also wo sie gelebt hat. Wir haben im Institut für Stadtgeschichte in Frankfurt ist immer ein sehr guter Anlaufpunkt. In Marburg, in Kassel, in Baden-Baden. Ja, also in sehr vielen anderen Archiven, beziehungsweise die Briefe, die sie an jemanden geschrieben hat, sind dann im Nachlass dieser Person. Das heißt, es kann auch in ganz Deutschland sein. Heutzutage haben wir den Vorteil, dass Archive dann sowas dann auch digitalisieren und einem per E-Mail zuschicken. Das heißt, man muss nicht immer überall dann tagelang hinreisen. Aber ja, es ist natürlich trotzdem sehr, sehr verstreut.
Gibt es auch irgendwie Sachen, die hier liegen bei Senckenberg? In irgendeiner Form, in irgendeinem
Es gibt Archiv? Einmal die Büste, es gibt die Schenkungsurkunde, es gibt ein paar Dokumente, also das Archiv der Senckenberg-Gesellschaft für Naturforschung ist zum Großteil auch ans Institut für Stadtgeschichte übergegangen. Da gibt es ein paar Dokumente, die eben auch die Spenden, die Schenkungen betiteln und ausklamüsern, was wann gegeben wurde, was danach damit gemacht wurde, die Mietverhältnisse von dem Palais, das sie an Senckenberg abgegeben hat. Genau.
Okay. Dann würde ich gerne noch zu einer dritten Frau springen, wieder eine Ehefrau. Aber diesmal nicht in Frankfurt und gar nicht in Hessen, sondern in Dresden, wo es ja auch ein Institut gibt, was heute zu Senckenberg gehört. Wilhelmine Meyer.
Genau.
Welche Zeit und wer war sie?
Genau, dann reden wir gerne über Wilhelmine Meyer, die so die Ehefrau von Adolf Bernhard Meyer war, einer der prägendsten Personen von Dresden, ein ehemaliger Museumsdirektor, nach dem auch ein Gebäude dort benannt ist.
Also heute von dem
von den Naturhistorischen Sammlungen in Dresden gibt es den Adolf-Bernhard-Meyer-Bau. Und seine Ehefrau Wilhelmine hat von 1848 bis 1920 gelebt. Also wir reisen wieder ein Stückchen weiter nach vorne in der Zeit. Und auch hier muss man sagen, redet man von einem sehr schwerwiegenden Secret Service. Denn die beiden haben nach ihrer Heirat eine sehr große Forschungsexpedition unternommen. Deswegen fällt sie, um das ein bisschen anzuteasern, in die Kategorie der Abenteurerin.
Yes!
Genau. Und zwar in den malaiischen Archipel und vor allem auf die Insel Celebes, die heute Sulawesi heißt. Mhm. Und hier haben sie... Ja, die Flora und die Fauna untersucht. Ihr Ehemann war Zoologe, auch Anthropologe. Also der hat seine Beobachtungen eigentlich in allen Kategorien verbucht. Und Wilhelmine Meyer war bei dieser Forschungsexpedition dabei. Und das war als erstes der erste Hinweis, den wir hatten. Und dann hat sich nach und nach das Bild eröffnet. da er zum Beispiel auch einen Vogel in ihren Ehren benannt hat, den er auf dieser Forschungsreise entdeckt hat.
Der heißt dann Wilhelmini oder so?
Nee, genau, ja, mit AE am Ende, genau. Ja, dass Wilhelmine Meyer nicht nur Beobachterin war, sondern die signifikante Feldarbeit auf dieser Expedition eben übernommen hat. Also zum Beispiel hat sie über 200 Schmetterlinge gesammelt, präpariert und dann verpackt. Diese Schmetterlinge gingen an das Museum in Berlin. Und dort wurden 19 neue Arten unter den von ihr gesammelten Schmetterlingen identifiziert. Die Erstbeschreibung hat der Berliner Kurator übernommen. Das heißt, sie hat nie Erwähnung für diese Entdeckung erhalten, obwohl ganz klar nachzuweisen ist, sie hat diese Schmetterlinge gesammelt, präpariert, verpackt.
Aber woher wisst ihr das denn? Weil da steht ja wahrscheinlich nicht dran, also blöd gesagt, Wilhelmine Boss hier, ja? Aber also genau. Steht ja nicht dran, verpackt und gesammelt von.
Ja, wir haben diese Information aus einer Danksagung des Berliner Kurators, also aus einer kleinen Notiz, wo er geschrieben hat, ja, er dankt Frau Wilhelmine Meyer, die auf dieser Forschungsexpedition diese Schmetterlinge gefunden, gesammelt, präpariert und verpackt hat, dass er sie jetzt erhalten darf und sie wirklich zu Schmuckstücken des Berliner Museums geworden sind. Mhm. Das heißt, aus dieser Notiz lässt sich das zurückführen. Und später hat sich dann auch herausgestellt, auch durch einen Quellenfund, dass sie nicht nur die Schmetterlinge präpariert hat, sondern fast alle Tiere, die auf dieser Forschungsexpedition gesammelt wurden, weil sie gesagt hat, dann kann mein Mann eben seine Forschungsschriften eben festhalten und seine Eindrücke und sie macht die Feldarbeit.
Aber da muss sie ja auch ein bisschen was gekonnt haben, ne? Also das war nicht eine mitreisende Ehefrau, die mal eben irgendwo mit angepackt hat oder so oder ein bisschen bei der Buchführung geholfen hat.
Ja.
Sondern sie muss ja auch ein Wissen gehabt haben, wie Sachen zu konservieren sind, wie sie zu präparieren sind.
Genau, also über sie selbst wissen wir tatsächlich sehr, sehr wenig. Also wir haben noch nicht mal ein Bild von ihr, um sie irgendwie greifbar zu machen.
Und da springt ihr ja nochmal rein mit einem besonderen Ansatz, um jetzt gerade für das Zeigen dieser Frauen und ihrer Arbeit, ne, um möglich zu machen, dass wir uns ein Bild machen können, auch wenn es nicht das Porträt ist. Aber sag mal, was ihr da vorhabt.
Genau, ja. Wir haben eine Zusammenarbeit mit der Fotografin Gesine Born, die durch ihre versäumten Bilder bekannt wurde. Versäumt aus dem Grund, weil diese Bilder, wie gesagt, versäumt wurden. Aber bei versäumt spielt auch so ein bisschen was Absichtliches mit. Also diese Bilder wurden eben nicht gemacht, weil diese Bilder von Frauen waren. Und sie hat sich die Aufgabe gesetzt, von Wissenschaftlerinnen Bilder mit KI zu kreieren. Also sehr gut recherchiert und sehr verantwortungsvoll mit KI umzugehen. Das heißt, alles ist genau deklariert. Der Prompt ist sichtbar für jeden, der dieses Bild sieht. Und in diese Bilder geht sehr, sehr viel Recherche. Das heißt, es ist keine wahllose Eingabe in KI, sondern wir wissen, mit was für einer Kamera wäre das gemacht worden. Wir haben ein Bild von ihrem Mann, wir können die Kamera eben sehen. Wir können recherchieren, welche Schmetterlinge sie gesammelt hat. Diese Schmetterlinge werden auf dem Bild zu sehen sein. Wir wissen, wie Sammelkästen der Zeit aussahen. Das heißt, wir können das durch sehr, sehr viele Detailarbeiten relativ genau anpassen, genau wie ihre Kleidung. Und zu ihrem Aussehen haben wir in den Briefen ihres Mannes einen Verweis gefunden, dass sie einer bekannten Opernsängerin der Zeit zum Verwechseln ähnlich sah. Das heißt, da haben wir dann ein Bild, wo wir sagen können, okay, wir wissen, wenn ihr eigener in den Briefen ihres eigenen Mannes hervorgeht, sie sieht einer Opernsängerin zum Verwechseln ähnlich, dann können wir zumindest daran eben ihr eigentliches Aussehen ableiten.
Und das ist natürlich immer ein Versuch, ne? Also es bleibt eine Näherung und einfach der plakative Versuch einer Person, die aus vielen Gründen nirgends abgebildet ist, weil man es damals nicht für nötig hielt oder wenn sie es irgendwann war, das nicht erhalten wurde. Eine Näherung von einem Bild zu erschaffen.
Auf jeden Fall. Und es geht da ein Stück weit darum, auch warum KI ist ja auch ein heiß umkämpftes Thema aktuell. Aber es lenkt einfach so viel Öffentlichkeit auch darauf und man ist sich viel mehr bewusst, warum müssen wir eigentlich KI benutzen? Naja, weil es keine echten Bilder gab. Und dann stellt man sich viel eher die Frage, warum gibt es keine echten Bilder? Warum gibt es keine realen Bilder von diesen Frauen? Weil sie Frauen waren zu dieser Zeit. Und da will man ja eigentlich dann hinlenken. Ja. Und hätten wir eine Illustration, ich weiß nicht, ob dann diese Konversation oder diese Gedankensprung stattfinden würde. Und deswegen.
Es ist wahrscheinlich auf jeden Fall ein sehr heutiger Versuch, ja. Auch bewusst mit dieser technologischen Lösung eine Annäherung zu schaffen. Und es ist ja immer ein so hätte es sein können oder was wäre gewesen, wenn oder so. Ne? Das schafft ja Literatur auch, wenn sie Personen fiktionalisiert und irgendwie Sachen erfindet, die einfach Leerstellen sind.
Ja.
Und das macht ihr in dem Fall mit KI. Für alle, die jetzt gespannt sind, wie Wilhelmine Maier dann vielleicht hätte aussehen können und vielleicht auch gar nicht, aber was die KI so ausspuckt, wo wird man das denn irgendwann sehen können?
Zum einen planen wir eine Ausstellung im September 26 zu diesen KI-generierten Bildern von Gesine Born, wo dann auch die jeweiligen Geschichten der Frauen beleuchtet werden, die für die Senckenberg-Gesellschaft für Naturforschung eben sehr wichtig waren. Zum anderen, wahrscheinlich dann erst 27 wird es auch eine Buchpublikation geben, wo wir auch hoffen, durch die Bilder von Gesine Born unterstützt, diese Geschichten erzählen zu können und auch visuell greifbar zu machen für eine breitere Leserschaft.
Und ihr geht natürlich auch nach außen mit all euren Erkenntnissen.
Genau.
Und das wird auch auf die Website gestellt.
Genau, ja.
Und so. Lass uns kurz noch Wilhelmine Maier vielleicht abbinden. Also du hast schon gesagt, es gibt, also Stichwort Quellen, ne? Es gibt die Danksagung des Kurators, der die mit den Schmetterlingen irgendwie diese vielen Erstbestimmungen gemacht hat. Es gibt Tagebücher ihres Mannes und so weiter, in denen sie auftaucht.
Ja, leider nicht so viel, wie man es eigentlich hoffen würde. Also es gibt einen Forschungsbericht über diese Reise von Adolf Bernhard Maier. In diesem Forschungsbericht wird sie mit einem Satz erwähnt, dass sie dabei war, beziehungsweise dass er sie auf dem Rückweg zurückgebracht hat, bevor er auf die Philippinen gereist war, weil es dort für sie zu gefährlich gewesen wäre. Aber mit keinem Wort detaillierte ihre Arbeit dort.
Wobei das auch Zeitgeist war, ne?
Auf jeden Fall. Also man da kann es ihm eigentlich auch nicht übel nehmen. So ist es auch nicht und so darf man das auch nicht lesen aus heutiger Perspektive, sondern es war ganz arg selbstverständlich, dass die Ehefrau dabei war, diese Arbeit unterstützend geleistet hat im Geheimen und dass er sich diese Arbeit einfach angeeignet hat und es als seine Arbeit wiedergegeben hat. Es war ein Zeichen der Zeit. Also hier sprechen wir wieder von diesem anfänglichen Matilda-Effekt. Die Frau arbeitet im Hintergrund, der Mann profitiert davon. Aber es war ein Phänomen, das ja weltweit also so war und was ganz, ganz Normales war.
Also wir gucken da heute sehr kritisch drauf und ärgern uns auch drüber aus feministischer Sicht und so. Und das hat auch alles seine Berechtigung. Zugleich war das was ja auch die Wissenschaft nicht für sich alleine hatte. Also auch in der Literatur gab es jede Menge Frauen und Ehefrauen, die fleißig alle Manuskripte abgeschrieben haben und so nie erwähnt wurden. Und so war das an ganz vielen Bereichen so. Also wir gucken da heute hin und ihr versucht mit sehr viel Detailarbeit und Quellenforschung und so Personen, Frauen sichtbar zu machen, die einfach lange eben unsichtbar blieben. Aber man muss es so ein bisschen in Relation setzen, gerade weil die Emotionen dann heute auch hochkochen. Ne? Also wenn heute junge Frauen das hören, dann regen sie sich schnell auf. Ist auch alles gut. Aber du würdest eben auch davor warnen, so sehr wertende, schnelle Schlüsse zu ziehen und zu sagen, Adolf Bernhard Maier war ein Schobi.
Ja, auf jeden Fall. Also würde das heute passieren, wäre meine Meinung wahrscheinlich auch eine andere. Ja. Aber zur damaligen Zeit als Historikerin muss man natürlich auch immer in der Zeit denken. Und wenn ich in dieser Zeit denke, wenn ich an das Frauenbild der Zeit denke, ist es natürlich auch so, also greift das auch ihre Rolle als Frau an, warum es auch nicht benannt wurde, weil man da natürlich auch ein sehr traditionelles Rollenbild der Frau hatte, als diese Haushälterin, diese sehr sanften, zarten Geschöpfe. Und das dann eben auch widersprüchlich ist. Wir haben ein Forschungsfeld, das sehr männlich geprägt ist, wo es eben um Schmutz, um Dreck, um Forschungsexpeditionen, um vielleicht noch nicht mal ein Kleid bei der Arbeit anhaben geht. Ja, das wissen wir ja auch nicht, was sie dann tatsächlich anhatte. Das heißt, da sind auch diese Wechselwirkungen eben im Spiel, denen man sich bewusst sein muss, dass es eben auch eine sehr starke Ideologie zu der Zeit war, die eben nicht unbedingt die Realität der Frauen betroffen hat, aber die auch ganz oft dazu beigetragen hat, dass diese Frauen eben solche Sachen auch nicht publik gemacht haben.
Du meinst, wenn man sehr weit gehen würde, könnte man sowas sagen wie möglicherweise hätte Wilhelmine Meyer selbst, wäre sie damit sozusagen auch nicht unbedingt hausieren gegangen, ne, um ein gewisses Bild nach außen zu halten.
Ja, also dadurch, dass wir keine Quellen von ihr haben, wir wissen es einfach auch nicht, ob das vielleicht dann auch irgendwie eine taktische Entscheidung war, sie da rauszulassen.
Wie schwierig insgesamt ist die Quellenlage zu Wilhelmine Meyer? Also du hast gesagt, Bilder gibt es nicht. Sie ist selbst für diese Forschungsexpedition wirklich nur in so indirekten Beschreibungen ganz wenig erwähnt. Wie schwierig war das?
Sehr, sehr schwierig bei ihr leider. Also sie ist eine der wichtigeren Personen in diesem Projekt, weil sie einfach so viel im Hintergrund geleistet hat und so eine interessante Biografie, so fragmentarisch es so anzuvermuten ist, dass sie auf dieser Forschungsexpedition dabei war, dass sie da so viel gemacht hat. Aber wir sind natürlich alles durchgegangen. Also die Briefe von ihrem Ehemann, wo sie sehr wenig erwähnt wird, seine Forschungstagebücher, viel ist da auch verloren gegangen. Die beste Quelle war tatsächlich ein Rechtsstreit, in dem Wilhelmine Meyer oder beziehungsweise in dem die Rente, die Adolf Bernhard Meyer als Beamter zugestanden hat, nach seinem Tod angefochten wurde. Und Wilhelmine Meyer hat eben den Anspruch auf diese Rente angefochten. Und dann hat in ihrer Verteidigung der spätere Museumsdirektor aus Dresden ein Schreiben aufgesetzt, in dem er sehr detailliert geschrieben hat, warum ihr diese Rente zusteht.
Also er war gestorben und genau. Sie wollte seine Rente weiter beziehen,
um sicher zu sein. Genau. Ja. Und und das wurde ihr erst versagt oder zumindest gesagt, sie muss es belegen, warum ihr diese Rente zusteht. Das hat sie dann versucht zu tun. Und in ihrer Verteidigung kam der Nachfolger von Adolf Bernhard Meyer ins Spiel, der eben dann detailliert hat, was sie alles im Museum geleistet hat. In ihrer Verteidigung, um zu zeigen, dass sie einen sehr großen Anteil an diesem Beruf ihres Mannes hatte, für den er die Rente bezieht, die dann auf sie übergehen sollte. Und so wissen wir, was sie alles gemacht hat. Also so kann man das nachvollziehen.
Ist das auch der Weg, wie ihr ursprünglich auf sie gestoßen seid? Also jetzt mal Blick in sozusagen den Maschinenraum der großen Teamarbeit im Projekt. Wie habt ihr, also am Anfang habt ihr wahrscheinlich euch irgendwie einen Überblick verschafft und gesagt, welche Frauen wollen wir beleuchten? Wie seid ihr auf Wilhelmine Meyer gestoßen? Wer hat den Anstoß gegeben?
Wilhelmine Meyer war ein Tipp von Martin Peckert, der sich mit der ornithologischen Forschung von Adolf Bernhard Meyer auseinandergesetzt hatte. Und da, ich weiß gar nicht, wie er auf Wilhelmine Meyer in dem Zusammenhang gestoßen ist. Ich glaube, durch den Vogel, der nach ihr benannt ist. Weil in dieser Etymologie von dem Vogel beschreibt er eben, ich nenne diese Art zu Ehren meiner Frau, die mich auf meinen Reisen nach Celebes begleitet hat. Also relativ schlicht, nichts wirklich von ihrer tatsächlichen Arbeit, die sie dort geleistet hat, aber man wusste zumindest, sie ist dabei. Und dann liegt ja die Vermutung, sie muss da irgendwie auch was gemacht haben. Und dann habe ich mit diesem Tipp von Martin Peckert weitergearbeitet.
Sehr schön. Martin Peckert war auch schon im Podcast, zwitschert uns hier unter anderem auch Vogelstimmen vor. Das ist auf jeden Fall sehr kurzweilig und hörenswert. Aber tatsächlich hat er den Tipp gegeben und ich finde diese Frauenfigur total interessant, weil du hast ja auch gesagt, eigentlich fällt sie unter dieses Label Abenteurerin. Mhm. Und das kann man sich ja vorstellen, ne? Mit Ende 19. Jahrhundert, Schiffsfahrt nach Sulawesi, Forschung auf dieser Insel, ganz anderes Klima und so. Wahrscheinlich gab es irre Geschichten, nichts davon ist überliefert, schon gar nicht von Wilhelmine Meyer. Sie war dabei, das weiß man.
Ja.
Aber alles andere muss man sozusagen mit bunten Bildern im Gehirn rekonstruieren. Also eine genau. Abenteurerin, von der es keine dieser Fotos, die man sich jetzt wünschen würde.
Ja, leider.
In Hose, gibt. Im Schlamm.
Genau, also man muss eigentlich den Forschungsbericht ihres Mannes lesen, indem er von ich spricht oder von ihm und seinem Übersetzer und sie eigentlich immer mental inserieren, weil man weiß, sie war ja dabei.
Ja, und dann ergeben sich solche Bilder.
Und dann ergeben sich solche Bilder.
Was hast du für ein Bild von ihr vor Augen?
Ja,
also jetzt wirklich gesponnen. Ich weiß, du bist Historikerin, nichts davon ist irgendwie quellenmäßig abgesichert, alles easy. Aber jetzt, damit wir uns das vorstellen können, was
ja, du? Wahrscheinlich so ähnlich, wie du es schon beschrieben hast. Also ich stelle mir auch nicht unbedingt vor, dass sie ein Kleid anhatte, sondern eher, dass sie so, ja, relativ unzeitgemäße Kleidung trug und dann mit einem Netz unterwegs war und ja, durchs Dickicht gelaufen ist und diese Schmetterlinge sich zusammengesucht hat. Und sich dann, genauso wie ich mich freue, wenn ich einen Verweis in der Literatur auf sie finde, sich dann gefreut hat, wenn sie irgendeinen neuen Schmetterling, den sie noch nicht vorher gesehen hat, gefangen hat. Und dann wirklich stundenlang da saß im Kerzenlicht und diese Schmetterlinge präpariert hat, genadelt hat. Mit so einem, ja, Feingeschick, ja.
In irgendeinem Zelt oder
ja,
so.
Ja, Zelt, einer Hütte. Wir wissen so ein bisschen, wie sie gelebt haben. Also in Hütten, die tatsächlich dann für sie dort errichtet wurden. Genau, aber ja, mehr weiß man leider nicht. Also da ist sehr viel, wo man einfach die Fantasie dann ein bisschen spielen lassen muss. Natürlich in meiner Rolle nicht zu arg als Historikerin. Ich versuche es nicht zu arg zu übertreiben.
Und ich versuche dich dahin zu bringen, ja. Für den Podcast Ausnahmen zu machen.
Ja? Ja.
Wunderbar. Okay, dann denken wir da jetzt einfach mal mit geschlossenen Augen weiter.
Mhm.
Wie immer verlinken wir alle möglichen Quellen zum Weiterlesen und so in den Infos zu dieser Folge. Wir nehmen noch eine zweite auf zu anderen Frauen, aber hier würden wir jetzt für heute mal abbinden und sind in dieser Zeit also geblieben von ein bisschen Maria Sibylla Merian, 18. Jahrhundert, Johanna Rebecca Senckenberg und dann bis zu Wilhelmine Meyer, die 1920 gestorben ist. In der zweiten Folge springen wir weiter und gucken in die Zeit des Nationalsozialismus bei Senckenberg und darüber hinaus. Schön, dass Sie so weit dabei waren. Freuen Sie sich auf Folge 2. Bis demnächst.